Diablo 4, Overwatch 2 und was ging sonst noch so auf der BlizzCon 2019? Was ging vor allem auch auf der EGX Berlin 2019? Und wie klingt Cyberpunk 2077 auf Deutsch? Das erfahren wir heute im Game Talk. Herzlich willkommen beim Game Talk. Yay, es ist endlich der Tag. Es ist endlich wieder 19 Uhr. Und an meiner Seite zum einen der Mann, der mit mir auf der EGX Berlin war, Wirt.
Hi.
Und zum anderen Valentin, dein zweiter Game Talk, richtig?
Ja, richtig.
Hammer. Herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist.
Ja, ich auch.
Wir schnacken heute natürlich, ich habe schon gesagt, über die BlizzCon, die am vergangenen Wochenende war, aber auch über die EGX Berlin, wo wir waren. Und das Gute ist nämlich bei der BlizzCon auch, dass wir ja nicht nur aus der Entfernung hier berichten, sondern da hatten wir natürlich einen Mann vor Ort und das war der Dennis. Deswegen starten wir heute auch ein bisschen anders. Wir schnacken nicht über das, was wir so gespielt haben zuletzt, das machen wir dann später, sondern wir starten tatsächlich mit der BlizzCon, weil Dennis ist nämlich sehr, sehr müde.
Ja, er ist eben gerade, glaube ich, oder vor einigen Stunden gelandet, war 19 Stunden unterwegs, wie er mir erzählt hat. Er ist unser rasender Reporter. Kannst du mich hören? Dennis?
Yo, Dennis!
Hallo? Hi, Dennis! Hey, oh, wir haben ihn da auf dem Bildschirm! Hey, hallo, Mann!
Schön, dich zu sehen! Schön. Geht's dir gut oder bist du sehr im Arsch?
Ich bin wirklich sehr im Arsch. Birgit hat vollkommen recht. Also von dem Moment, wo man das Hotel verlässt, bis man dann zu Hause ist, sind das über 19 Stunden, die man dann unterwegs ist. Ich bin schon sehr lange wach. Also ja, vielleicht kann ich auch meine Gedanken nicht so bündeln, wie es sonst manchmal möglich wäre. Aber vergebt mir.
Okay, du warst ja jetzt vor Ort und hast da die Tage dich rumgetrieben in Anaheim. Sag mal, wie war's denn so? Hat man viel, das können wir vielleicht mal mit dem Thema starten, hat man viel von den Demonstrationen mitbekommen?
Gab's ein paar Redshirts oder Winnie Poohs?
Ja, auf jeden Fall. Das war das Erste, was man mitkriegt, denn Blizzard hat nicht nur diese Messehalle, diese Convention Hall gepachtet, sondern auch den Campus drumherum. Und genau ab dem Meter, wo es nicht mehr gepachtet ist, ab da, haben sich die Demonstranten aufgestellt, T-Shirt verschenkt. Ich habe auch eins mitgenommen als Andenken und haben dort vermummt und mit Winnie-Pooh-Kostüm und anderen Lustigkeiten versucht, darauf aufmerksam zu machen, auf die Hongkong-Situation, ja.
Und diese Leute wurden aber auch nicht irgendwie nicht reingelassen oder so, sondern die haben schon irgendwie alles reingelassen, was dann demonstrieren wollte? Oder gab es da irgendwelche Vorfälle? Nee,
das hätten sie auch nicht machen dürfen. Also denn hätten sie sich ja nicht mehr retten können. Wenn sie, das wäre ja Verweigerung der Meinungsfreiheit tatsächlich. Also sie haben alles zugelassen. Sie haben Leute dort mit entsprechenden Propaganda-T-Shirts auch rumlaufen lassen. Sie haben da niemanden rausgezogen und keiner kam in Polizeigewahrsam oder sowas. Und falls ihr vielleicht die Eröffnungszeremonie gesehen habt, ging es ja auch damit los mit diesem Kniefall und einer Viertelstunde Entschuldigung zu dem, wie sich Blizzard verhalten hat zu der Situation mit Blitzchung. Und für Blizzard scheint das jetzt mehr oder weniger ja gegessen zu sein. Und so war aber auch das Gefühl vor Ort. Die Leute wollten sich tatsächlich dann doch eher auf die Spiele konzentrieren. Deswegen haben sie sich Karten gekauft, um auf der BlizzCon sich diese Spiele anzugucken. Und das ist wirklich nur Thema dort am Eingang gewesen, wo die Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Aber da war jetzt kein großes Riot.
Okay, bevor wir zu den Spielen kommen vielleicht, wie fandst du denn diese Entschuldigung, die sie bei der Eröffnungszeremonie am Anfang hatten? Also da gab es so einen 3-4-minütigen Part, wo sie ein bisschen darüber gesprochen haben und sich irgendwo entschuldigt haben, aber auch nicht so richtig
den
Elefanten im Raum angesprochen
haben. Das war eher indirekt. Die haben gesagt, die haben in der Vergangenheit etwas gemacht, wo sie nicht schnell genug reagiert haben und waren wiederum langsam, als die Community aufgeschrien hat, aber haben nicht genau gesagt, weshalb und
wieso. Ja, sie haben es geschickt um Shift Hongkong und so, ist ja kein einziges Mal überhaupt gefallen.
Ja. Wie bei South Park mit der BP-Entschuldigung.
Genau, wie fandst du das? War das weird? Also auch vor Ort, gerade in der Halle? Oder wie haben die Leute da reagiert?
Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Wie die Leute reagiert haben oder wie ich das fand? Oder was
wie du es fandest?
Also die Leute haben, kannst du dir das vorstellen? Die Leute sind da nicht hingefahren und haben $150 fürs Ticket ausgegeben, um Blizzard anzumotzen wegen Blitzschlag. Die meisten Leute sind dahin, um sich diese Spiele entsprechend anzugucken. Entsprechend kannst du dir vorstellen, dass die Reaktion dort relativ verhalten war und dass die Leute jetzt auch nicht groß interessiert hat. Es waren wirklich nur 10 bis 15 Leute am Eingang, die haben T-Shirts verteilt und es war die ganze Zeit so, aber es war kein großes Ding. Und man muss auch immer aufpassen, sowas wird im Internet sehr groß aufgeblasen und ich möchte mich persönlich auch gar nicht groß dazu äußern, Ich bin kein Experte in asiatischer Innenpolitik und ich bin auch der Meinung, dass viele, die das glauben zu sein, es nicht sind. Und vielleicht sollte man vielleicht manchmal auch nicht unbedingt immer seine Meinung loslassen.
Ja, wir können auch jetzt tatsächlich mal zu den Spielen kommen. Wer mehr dazu wissen will, wir haben ja ein Game Talk Spezial dazu aufgenommen, also Simon, Gregor und ich. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da haben wir das Ganze aufgedröselt. Wenn irgendjemand überhaupt gar nicht weiß, worum es gerade geht, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Jetzt gab es natürlich dann drei Spiele, die sie enthüllt haben, oder drei große Sachen, die sie enthüllt haben. Was hat dich denn am meisten umgehauen von den dreien?
Ja, natürlich Diablo. Also das ist der Hammer. Damit haben sie auch gestartet, natürlich. Lustig war, dass während der Eröffnungszeremonie, während des ersten Trailers, in dem Moment, wo es so richtig losgeht, das Bild aus war. Für 2 Minuten circa gefühlt war Schwarzbild. Man hat nur Audio gehört. Warum das so war, konnte ich bis jetzt nicht rauskriegen, aber das am Rande nur erwähnt. Ich konnte es auch spielen, Diablo 4. Mhm. Hab ein paar Runden mit dem Zauberer hingelegt. Hab mich tierisch gefreut. Das erste Item, was gedroppt war, war ein Legendary. Aber das war natürlich gefaked. Jeder hat, wie ich erfahren habe, später.
Nichts Besonderes. Also hat keiner ein Legendary bekommen.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja, richtig, sozusagen. Inflationäres Legendary. Aber es sieht echt wirklich sehr gut aus. Aber es wird immer gesagt, es ist wieder Back to the Roots, Diablo 1 und 2. Meiner Meinung nach ist es eigentlich eher Diablo 3. Von der Stimmung her, ja, gehen wir Richtung Diablo 2. Aber vom Gameplay her, von der Minimalisierung, es wird ja alles immer ein bisschen glatt gebügelt, wird es noch weniger, also die Skilltrees und so weiter, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber da will ich auch gar nicht viel zu sagen, denn ich habe das Gefühl, Blizzard hat das ein bisschen rausgerusht, weil sie wussten, sie mussten jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, nach dem letzten Jahr mussten sie richtig auffahren und da darf Diablo 4 nicht fehlen. Wäre das letztes Jahr nicht so scheiße gelaufen, bin ich der Meinung, hätten sie jetzt auch noch nicht Diablo 4 gezeigt. Dementsprechend ist alles, was wir wissen, noch viel zu früh und subject to change, also wird eh noch alles geändert und gerade so Skill Trees und Balancing und sowas, da kann man noch gar nichts drüber sagen. Aber das ist genau das, was noch so ein bisschen seicht ist beim Spielen. Die Grafik sieht mega gut aus, Stimmung ist toll und was mir besonders aufgefallen ist, dass diese ganzen Zauber, die man macht und die Schläge, das ist so saftig. Wenn du mit einem Hammer zuschlägst und denkst, du schlägst dir den Monitor ein, wenn du dann irgendwie so eine fette Meteor-Zauberspruch-Geschichte aus dem Himmel runterholst und das kracht da vorne in die Dämonen ein, dann spratzen die zur Seite und du machst das so mit Kombos, dass du die vorher freest und dann kommt der Komet und das ist wirklich nochmal eine Stufe besser als bei allen anderen Diablo-Teilen, dass sich das richtig martialisch und bombastisch anfühlt auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Und ich durfte den Endboss legen. Der war auch Das war so eine Wassersirenentante, die so mit grüner Giftscheußlichkeit geschossen hat. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dreckig werde, also wenn ich in die Kämpfe, weil das war wirklich saftig. Und man hat wirklich das Gefühl, da unter Tage gegen diese Monster zu kämpfen. Das hat mir echt gut gefallen.
Wie findest du es denn das mit der neuen Shared Open World? Also es ist ja jetzt so fast wie ein MMORPG, dass du, wenn du auf der Open World herumrennst, die ja da ist, dass dann jetzt auch andere da sind. Das ist wie bei Guild Wars 2, dass da so ein Weltenboss ist, wo dann alle hinrushen, um den zu besiegen.
Das durfte ich auch machen. Das war so ein bisschen lame. Dann stehen auf einmal 5 bis 10 Leute und kloppen auf diesen Boss ein. Und der hat aber dann auch nur 3 Attacken in dem aktuellen Zustand des Spiels, muss ich mal dazu sagen. Und dann stehst du da 5 Minuten, haust deine Rota durch und dann fällt er um. Und das dauert schon echt lange und ist sehr monoton. Da sind so Bosskämpfe 1 gegen 1 viel, viel besser. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Und das mit der Shared Open World noch weniger. Das passt gar nicht rein, finde ich. Ich will gar nicht irgendwelchen, wenn ich da durch die düstere Welt gehe, dann will ich auch das Gefühl der Einsamkeit verspüren. Und das geht vollkommen verloren, wenn mir da ständig irgendwelche Hexer 95 vorbeilaufen oder Destroyer 87. Das macht mir das so ein bisschen kaputt. Ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was ändert oder da ein bisschen mehr Sinn reinkommt. Oder man das vielleicht optional ausstellen kann.
Mhm. Alles klar, ich würde sagen, wir können vielleicht rübergehen zum nächsten Spiel dann schon.
Ja,
Diablo ist ja der Titel, der dich vielleicht auch am meisten.
Ich kann dir gar nicht alle Spiele erzählen. Es gab da ja Hearthstone, Overwatch, Storm, Warcraft, World of Warcraft, Starcraft. Ich erzähle dir noch gerne was zu World of Warcraft. Das finde ich nämlich spannend. Das wird echt extremst umgekrempelt. Und zwar sind wir ja jetzt bei Level 120 oder 130 angekommen, also weit über 100, und sie resetten das, ne, mit dem nächsten Add-on. Da wird wieder alles auf Level 50 runter resettet und dieses ganze Spiel noch viel mehr beschleunigt. Noch schneller, als es jetzt schon ist. Und das finde ich enorm. Das ist eine der größten, einschneidendsten Geschichten in World of Warcraft bis jetzt, finde ich. Ich habe das Gefühl, dass es ein ganz anderes Spiel wird. Viel casualiger und der Einstieg ein ganz anderer wird. Also ich bin gespannt. Leider wird es keine neuen Klassen geben und keine neuen Rassen, was ja eigentlich meiner Meinung nach immer dazugehört in so einem Add-on. Das ist leider nicht dabei. Aber die Story ist echt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trailer euch angeschaut habt mit dem Lich King.
Läuft gerade im Hintergrund bei uns.
Ja, ey, die Trailer sind halt auch immer richtig geil inszeniert. Ne? Auch dieser Trailer wieder. Ich habe mir vorhin den angeschaut zum zweiten Mal und hatte ein bisschen Gänsehaut wieder auch. Obwohl ich überhaupt nicht in der Lore und so drin bin, ey. Das ist echt krass.
Ja klar, die sind schon immer super animiert. Aber wie kann man sich diesen Reset vom Level genau vorstellen? 50 ist jetzt das neue Maximallevel, habe ich das richtig verstanden?
60 dann wieder, glaube ich.
60,
also, okay. Das ist mir am Fuß. Ich habe jetzt auch noch keine Zeit gehabt, meine Informationen alles zu strukturieren. Ja, das muss ich dazu sagen. Eventuell verdrehe ich was. Aber es ist so, dass damals, als die World of Warcraft sich ausgedacht haben und wie man auch schon mit jedem Add-on gemerkt hat, sie das nie so ganz zu Ende gedacht hatten. Und dann müssen sie immer mal wieder nach einiger Zeit komplette Umstrukturierung vornehmen. Und das ist so eine Umstrukturierung, um das überhaupt noch sinnvoll zu gestalten. Denn jetzt noch von Level 120 auf 130 oder weiterzukommen, macht gar keinen Unterschied mehr. Sie wollen es wieder machen, dass jeder Level was zählt, dass es mit jedem Aufleveln was Neues gibt. Und das ist aktuell nicht mehr der Fall mit so einem inflationären Level-System. Bisschen weniger ist da vielleicht mehr. Das ist zumindest der Gedankengang von Blizzard, also wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber wenn du sagst, das ist jetzt auch nochmal irgendwie wird casualiger, dann hat man ja, finde ich, schon so eine Entwicklung, dass jetzt mit WoW Classic wieder die diese Entwicklung nicht leiden konnten. Ja, für die ist jetzt das Spiel und die anderen werden jetzt mit dem normalen World of Warcraft abgeholt. Würdest du das bestätigen? Also
ja. Du, das habe ich mich auch gefragt. Da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Es kommt ja jetzt für WoW Classic, kommt ja jetzt die nächste Phase mit den PvE-Ehrensystemen und so weiter. Da wird ja auch so viel dran gemacht. Ich frage mich eh, was die sich dabei denken, das so nebeneinander existieren zu lassen und wo das noch hinführt. Vielleicht war das falsch ausgedrückt, zu casualig, das meinte ich nicht unbedingt, aber es geht alles viel schneller, ja. Das meinte ich damit. Und du musst jetzt nicht mehr, wenn du anfängst, in diesen Standard-Startgebieten, die es seit 15 Jahren gibt, dich hochleveln. Du kannst jetzt in neuen Startgebieten dich hochleveln und das Ganze geht viel schneller. Das meine ich.
Ja, okay.
Da haben sie sich ein bisschen was ausgedacht.
Du hast gerade schon gemeint, dass du erstmal für dich selbst auch die ganzen Informationen sortieren musst und so, weil man natürlich vor Ort ist, aber so viele neue Eindrücke und Informationen da irgendwie, die um die Ohren geworfen werden, das verstehe ich schon. Aber das Schöne ist ja, du hast ein paar Leute da interviewt und so.
Ja, richtig. Du kennst es ja. Man braucht manchmal ein bisschen Abstand, um auch manche Informationen nochmal neu zu ordnen. Ich habe das jetzt noch alles vor mir und aus erster Hand und muss erst mal gucken, wie das alles in Zusammenhang zu setzen ist. Eine Sache würde ich noch gerne ansprechen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ich durfte gegen Google DeepMind spielen in StarCraft. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist ja, das habt ihr bestimmt mitbekommen. DeepMind hat ja schon Schach geschlagen vor ein paar Jahren. Dann kam hier Go. Und also AlphaGo. Und jetzt sind sie ja schon lange bei StarCraft dabei und hauen die Großmeister in StarCraft um mit dieser DeepMind-KI von Google, die durch Deep Learning immer dazu lernt. Und ich durfte tatsächlich gegen diese KI spielen. Das ist für mich so ein kleiner Traum gewesen, weil ich wünsche mir schon oder frage mich schon seit langer Zeit, warum das noch nicht übernommen wurde in alle Spiele, dass die Skirmishes nicht mit krassen KIs daherkommt, sondern dass das immer, wenn wir gegen Computer spielen, der gar keine Chance hat. Das fand ich sehr, sehr toll und die hat mich natürlich auch platt gemacht. Aber ich muss zugeben, ich habe mich auch nicht richtig konzentriert. Ich musste auch ein bisschen in die Kamera reden dabei. Aber es heißt nicht, als hätte ich es sonst geschafft. Aber ich bin stolz drauf.
Du hast gerade schon angesprochen, du hast da in die Kamera gesprochen. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall noch mal was zu sehen und auch so ein paar Informationen vielleicht aus den Interviews kriegen. Vielleicht noch mal kurz zum Schluss, bevor wir dich dann auch verabschieden und du dann auch endlich mal schlafen kannst. Overwatch 2 war ja noch mal das letzte oder eins der anderen großen Dinger. Kam es für dich auch so ein bisschen vor wie ein Overwatch 1.5? Und hat man vor Ort auch das Gefühl gehabt, okay, es fühlt sich mehr wie eine Erweiterung an als ein richtiger neuer Teil?
Das ist die erste Frage von jedem Journalisten in diesen Interviews gewesen. Warum ist es denn jetzt der zweite Teil? Und man hat genau gemerkt, dass die Verantwortlichen, in diesem Fall der Jeff Kaplan, die wussten ganz genau, dass diese Frage immer wieder und wieder kommt weil sie auch so berechtigt ist. Weil es werden weniger Helden sein als im ersten Teil. Und eigentlich ist es nur der erste Teil ein bisschen aufgewärmt. Aber sie haben sich viele Ausreden einfallen lassen. Und wenn man sie so reden lässt, dann kann man es als zwei bezeichnen. Aber es ist eine neue Definition einer Fortsetzung, muss man mal sagen. Also so wie früher, ein zweiter Teil ist es definitiv nicht. Also das ist schon berechtigt, dass man sich da wundert, warum nennen sie das einen zweiten Teil. Na?
Ja, alles klar. Wir werden noch ein bisschen weiter schnacken über Overwatch 2, aber vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, Alter. Und jetzt hast du auch deinen verdienten Ruhepunkt gefunden, hoffentlich, ja, und kannst dich erstmal erholen. Also hol dich gut, schlaf erstmal aus und dann sehen wir uns am Montag wieder. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für die Eindrücke.
Mach's wir haben gut. heute Montag.
Also bis morgen. Ach,
stimmt. Wie ist irgendwie wie Freitag, Leute.
Bis morgen, Mann.
Bis morgen, ciao. Ihr war tatsächlich gerade wie Freitag die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Du Glücklicher.
Wahrscheinlich, ja. weil wir einfach die ganze Zeit unterwegs waren und man hat gar keinen Zeitrhythmus mehr. Naja, jedenfalls hat er dann, zumindest hat er eine Nacht, um auszupennen, ja. hoffentlich. Und dann sehen wir ihn morgen in aller Frische.
Ja. Wenn wir gerade bei Overwatch 2 waren, also genau. Ich habe mich ja ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich auch gern Overwatch spiele. Also von den ganzen Blizzard-Spielen ist, glaube ich, Overwatch so eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Und Teil 2, wie du sagtest, klingt schon ein bisschen merkwürdig, aber erinnert schon stark so ein bisschen an diese ganzen die Spiele, die jedes Jahr erscheinen. Ne? Also bei FIFA ist es aber, finde ich, zum Beispiel schlimmer, weil da die ganzen Sachen, die dann erschienen sind, die du ja nicht zum Beispiel übernehmen kannst. Oder ja, bei Call stimmt. of Duty ist es halt auch so, du spielst jedes Jahr ein Call of Duty, schaltest Sachen frei, steckst da Geld rein, aber du kannst sie nicht mit übernehmen. Und bei Overwatch ist es zumindest so, dass die ganzen Skins, die du jetzt bei Overwatch 1 freigeschaltet hast, zumindest alle in Overwatch 2 übernehmen kannst. Und alle, die Overwatch 1 schon besitzen, immer noch mit den Leuten spielen können, die Overwatch 2 kaufen. Denn Overwatch 2 ist im Nachhinein eigentlich nur 60 Euro PvE. Und ja, ein bisschen Story. Schon. Mehr ist es halt nicht.
Weil ansonsten, der Multiplayer ist ja wohl Cross-Game-kompatibel.
Genau. Also, ne? ganz schön fies gesagt, mehr ist es halt nicht. Ja. Also, ich glaube, da ist schon viel mehr dran. Also, dass der PvE sehr, sehr umfangreich wird und dass man halt immer sehr viele Sachen haben wird, die man freischalten kann, dass neue Maps dazukommen und so. Alle Helden sind dabei. Die haben ja auch ein Redesign der Charaktere. Mhm. Die Grafik hat sich ja an einigen Stellen minimal verbessert, wobei ich jetzt in den Trailer nicht sehen kann, wo. Also man sieht halt nur, die Charaktere haben sich verändert.
Ja, vor allem zu viel können sie da ja auch nicht machen, weil sonst kommen so Vorwürfe, ja, die eins halt haben dann irgendwelche Nachteile oder was auch immer Vorteile. Ja.
Stelle ich mir auch kompliziert vor, ne? Ja, genau. Wenn da zwei Stile aufeinandertreffen. Ich habe mich schon gewundert, dass im Trailer halt steht, ein neuer Stil. Aber
das ist ja PvE, das ist ja was anderes. Denn beim PvE kannst du ja deine Charaktere customizen, die leveln ab und so weiter. Aber der PvP-Modus, der bleibt. Da kommen jetzt zwei neue Charaktere dazu. Das waren jetzt Echo und Suyun. Und der neue Spielmodus Push, der so ein bisschen aus wie die Payload, was wir hier gerade sehen. Aber das Besondere daran ist halt einfach, dass der Payload dann in beide Richtungen gehen kann. Beim Payload, beim normalen Overwatch war es halt so, dass er nur in eine Richtung geht. Du hast Angreifer und Verteidiger. Und hier ist es halt so, dass dass es eine symmetrische Karte ist, die dann, wo der Payload dann beide Richtungen gehen kann.
Ist denn schon bekannt oder meint ihr, dass das auch dann direkt für die Switch kommt?
Ja, es wurde auch schon angekündigt, dass es für die Switch kommt. Ja.
Ja, der Erfahrung mit Overwatch
1. Ich dachte auch so, wenn die jetzt Overwatch 2 raushauen und Overwatch 1 dann einfach liegen lassen, das wäre dann, die Leute würden sich aufregen und gerade die gerade die Switch-Fassung gekauft haben, würden dann Knochen kotzen.
Ja. So. Es war definitiv auch die richtige Entscheidung, die Skins und so zu übernehmen, ja, glaube ich. Ja,
finde ich auch. Und ja, mal schauen, ne, was es jetzt in nächster Zeit alles noch für Infos dazu rauskommen wird. Also ich bin gespannt. Also an sich von der BlizzCon mein Highlight. Also
aber sie haben, glaube ich, ja auch, also es wird frühestens zur nächsten BlizzCon auch ein Release-Date geben. Also Overwatch 2 ist wohl noch in weiter Ferne, oder?
Ja, weder Overwatch 2 hat eins bekommen, noch Diablo 4, ne? Mhm. Da wurde zwar gesagt PC, PS4 und Xbox One, aber es wird auch schon gemunkelt, dass das nur Platzhalter sind und die zeitgleich dann auf den neuen Konsolen veröffentlichen, weil ein Release-Datum gibt's halt irgendwie noch nicht.
Da bin ich auch gespannt, wie es mit neuen Konsolen aussieht, ob das dann Cross-Cross-Plattform gibt. Oh, dass dann, wir haben ja jetzt schon mit Call of Duty, gehen ja schon den richtigen Weg, dass PC-Spieler mit Xbox One und PS4-Spieler spielen können, aber wird es in Zukunft dann auch möglich sein, dass PC-Spieler mit PS4 und PS5-Spieler spielen können? Mhm. Also das wäre spannend zu wissen.
Auf
also,
jeden Fall, ja.
Overwatch werden die bestimmt jetzt nicht nur für die aktuelle Konsolengeneration rausbringen, sondern es wird bestimmt auch für die neuen Generationen kommen und mal schauen, wie es dann aussehen wird.
Sie haben auch gesagt, dass es eine sehr frühe Version ist, die sie da gezeigt haben. Hm. Von daher können wir mal davon ausgehen, dass es vielleicht sogar 2021 erst kommt oder so. Hm. Also es ist noch in weiter Ferne. Was war für dich das Highlight, Valentin?
Ja, also ich habe weder Overwatch viel gespielt, noch bin ich großer Diablo-Fan. Und eigentlich spiele ich im Moment WoW Classic, aber genau deswegen ist das neue Add-on eigentlich auch nichts für mich. Deswegen, das sind alles interessante Ankündigungen. Ich verstehe auch, dass die Diablo-Fans natürlich ausrasten, weil die auch echt schon lange gewartet haben. Aber was mich interessiert ist, ob glaubt ihr, sie hätten das genauso, wie sie es alles angekündigt haben, auch ohne das Hongkong-Ding vorher so angekündigt? Weil, ich weiß nicht, so teilweise habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch ein bisschen verfrüht ist, dass sie einfach jetzt schnell ihr Zeug zusammengesammelt haben, um irgendwie einen Trailer zeigen zu können und hätten vielleicht Overwatch 2 doch erst nächste BlizzCon oder Diablo erst nächste BlizzCon.
Fiese Zungen haben ja sogar behauptet, dass die Leaks dann irgendwie so bewusst waren und ja, ein paar Gerüchte schon mal rausgehauen wurden, um mal abzulenken. So, wer weiß, ne? Man will natürlich nichts Böses von nichts Bösem ausgehen, so, aber es wäre sinnvoll. So.
Die Vermutung liegt halt.
Ja, und die Leaks kamen aber vor diesem ganzen Hongkong-Debakel jetzt. Also.
Stimmt, ja.
Die stehen schon länger, aber ja, trotzdem auch in den letzten Tagen vor der BlizzCon kam da auch immer mehr irgendwie raus. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch eh immer der Fall. Also ich weiß nicht, ob das bewusst war, kann man halt eh nicht feststellen oder so. Oder woran willst du es festmachen halt, ne?
Ja.
Also ich finde zum Beispiel die Ankündigung von Overwatch 2, so jetzt nach 3,5, fast 4 Jahren eine Fortsetzung anzukündigen, ist eigentlich okay im Sinne von Blizzard, weil wenn man bedenkt, wie lange oder wie schnell immer halt Expansions für WoW kommen. Mhm. Bei Diablo 3 ist es halt auch so, da hat es ein paar Jahre da gedauert, bis dann halt ein DLC oder Add-on erschien. Und jetzt bei Overwatch finde ich das eigentlich ganz okay geregelt, dass sie sagen, okay, Overwatch 1 läuft ja immer noch, also beziehungsweise der Multiplayer, und jetzt kriegt ihr noch mal was dazu. Das ist halt ein Service-System bei denen. Also das, was sie auch schon mit Destiny gemacht haben, was jetzt nicht mehr bei ihnen ist.
Aber ja, also dass Overwatch 2 angekündigt wird, hat mich eigentlich am meisten überrascht. Also auch vorher schon in den Leaks, weil ich habe den ersten Teil halt immer als so ein Service-Game verstanden.
Ja,
und
ich auch.
Da eben brauchst du ja eigentlich keinen zweiten. Und so richtig ist es das ja auch nicht. Also man kann ja auch diese ganzen Inhalte so da noch reinbuttern. Und da wird eben ja auch viel Geld über die Skins verdient. Aber so ist das, glaube ich, ein cooler Kompromiss. Weil PvE haben sich da einige schon länger
Und mehr Story und Lore.
Story, Lore, genau. Das ist ja auch sehr beliebt bei Overwatch. Deswegen, das macht schon Sinn.
Und bei Diablo muss ich sagen, ey, ich hab Diablo 3 zum Beispiel überhaupt nicht gespielt. Diablo 2 habe ich damals zur Schulzeit gespielt und fand ich halt nicht so geil. Und Diablo 4 hat mich schon angesprochen von der Optik, vom Look.
Ja,
also dieses Wuchtige, von dem Dennis gerade erzählt hat, da habe ich mir mal ein bisschen Gameplay angeschaut. Das ist einfach mega geil, wie einfach die Steine hochgezogen werden von der Map und auf dem Boden gerade. Also, das sieht halt so aus, als würde die Umgebung auch irgendwie Teil der Welt sein. Also, dass du Teil der Umgebung der Welt auch irgendwie ein bisschen manipulieren kannst.
Das wäre cool, ja.
Das sah schon echt cool aus. Und ich glaube, dafür hassen mich jetzt Leute, wenn ich sage, das hat ja so einen Dark Souls-Look. Und das ist geil. Es sieht halt wie ein richtig geiles Spiel aus, weil Teil 3 hat viele Leute abgeturnt, als sie das gezeigt haben und meinte so, das ist Cinematic ultra geil. Und dann kommt diese Comic-Kacke, was dann so ein bisschen einheitlich mit den anderen Blizzard-Spielen war. Mhm. Aber jetzt mit diesem realistischen, düsteren Horror-Look,
ich finde es auch cooler, dass es so düster aussieht irgendwie und auch so braun und dreckig und alles ist irgendwie rough, so, weißt du. Du hast ja auch zum Beispiel den Barbaren, da gibt's so Szenen in dem Trailer, der halt irgendwo runterspringt und auf Gegner raufspringen kann, der sich irgendwie katapultieren kann.
Ey, der Druide, der sich so verwandelt
wuchtig
und so.
Ja, das ist so wuchtig alles irgendwie. Also ich habe da auch ein bisschen Lust bekommen und Diablo, muss ich aber sagen, hätte ich dann schon auch Bock. Es klingt weird eigentlich, gerade für Diablo-Fans vielleicht, aber hätte ich Bock, auf der Switch zu spielen. Das wird vielleicht erstmal nicht kommen, obwohl Diablo 3 ja auf der Switch erhältlich ist. Und ich frage mich, wie es dann da aussehen wird, weil bekannt wurde, dass es dann Always Online sein wird.
Warte, Diablo 4 wird für die Switch, wurde es angekündigt?
Nein, eben nicht.
Ach so, sorry.
Genau, dem nicht. Das ist halt, wie das zukünftig sein wird, weil du hast ja gute Erfahrungen gemacht mit Diablo 3. Aber wenn es jetzt Always Online ist, auf den anderen drei Plattformen, dann finde ich es ein bisschen weird auf der Switch, weil das will ich halt auch in der U-Bahn ohne Internet spielen, so, weißt du?
Stimmt, ja.
Aber da muss man erstmal abwarten. Das ist ja alles, wie gesagt, noch in weiter Ferne.
Aber für die Konsolen wurde es jetzt direkt angekündigt, also Xbox und PlayStation.
Ja. Xbox One, PlayStation 4 und PC, aber wie gesagt, man geht halt davon aus, ey, vielleicht kann es auch für die nächste Konsolengeneration kommen.
Ja.
Und dann vielleicht auch noch für die alten Konsolen und dann eben für alle, aber dazu haben sie noch nichts gesagt, sondern das erstmal nur für die aktuelle Konsolengeneration gesehen.
Weil bei 3 war es ja so, dass die Konsolenversion später kam, also erst gab es ja nur den PC-Release und damals war ich sehr überrascht davon, wie gut dieser Konsolenport war, also wie sie es geschafft haben, die UI, die gesamte Steuerung eben auf eine Konsole zu bringen.
Das war echt sinnig, dass man draußen ein Twin-Stick-Game macht
genau,
und da haben sie auch diesen Store da rausgenommen, der da irgendwie das komplette Spiel kaputt gemacht hat, wo dann Leute auf eBay dann halt die ganzen Waffen verkauft haben.
Ja.
Schon echt strange. Ja, ich würde sagen, so viel zur BlizzCon. Wir können, wie gesagt, noch von Dennis irgendwas erwarten, was
kommt die nächsten Tage bestimmt ein Beitrag.
Genau, da kommt irgendeine Art von Beitrag mit ein paar Entwicklerinterviews, mit ein paar Informationen mehr nochmal, wie es vor Ort war. Er hat auf jeden Fall Kamera und so am Start gehabt. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall nochmal mehr zu erfahren. Wo wir schon mal bei Konferenzen oder Festivals, Events, wie auch immer man es nennen will, sind. Wir beide waren bei der EGX Berlin.
Genau, die EGX Berlin, davon hatten wir ja letztes Jahr berichtet. Wir waren ja recht überrascht, positiv überrascht, wie gut sie war. Es war halt so eine etwas kleinere Messe, ab 18. Das heißt, da waren dann keine Fortnite-Kids da oder generell Kinder, die halt irgendwie die ganzen Buden da vollstehen und so weiter. Die Anstellzeiten für die Spiele waren recht kurz. Und die Spiele, die man dort gesehen haben, waren auch gar nicht so schlecht, weil letztes Jahr halt noch Publisher wie Sony oder Activision da waren oder Spieleentwickler. Mhm. Und man halt damals noch die kommenden Spiele spielen konnte, weil es war, glaube ich, so ein paar, 2 Monate nach der Gamescom, da war es halt so ein paar Wochen, bevor dann jetzt zum Beispiel neues Call of Duty kam, konnte man sich da nochmal anschauen. Wir haben uns Days Gone angeschaut, Dreams und
Resident Evil 2
und so weiter. Mhm. Und dieses Jahr war es nicht mehr so. Dieses Jahr, muss man sagen, war die EGX recht enttäuschend, weil diese ganzen großen Player halt nicht mehr da war. Es gab keinen großen Sony-Stand mehr. Sony hatte da letztes Jahr noch Turniere veranstaltet, Rainbow Six-mäßig, das gab's gar nicht. Eine große VR-Section gab's diesmal auch nicht mehr. Es gab einen extra Media-Room, wo wir dann extra Termine gemacht haben, um uns die ganzen neuen Sachen anzuschauen, gab's auch nicht mehr. Die Highlights, die dort auf der Messe waren, waren tatsächlich Doom Eternal, Final Fantasy und endlich konnte die Öffentlichkeit sich dann auch die Cyberpunk-Demo anschauen, die jetzt nur die Presse sehen konnte, also die 50-minütige, und wir konnten sie uns auf Deutsch anschauen.
Genau, das war nochmal sowas Neues und so ein cooler Mehrwert für uns. Aber dann hattest du da auch Stände, tatsächlich wie Resident Evil 2 und Devil May Cry 5, wo du denkst, da haben die das einfach dort stehen lassen, weil es war auch genau an der Stelle, wo es letztes Jahr stand. Ich dachte so, Moment mal, steht das jetzt seit einem Jahr dort schon rum? Das war schon echt ein bisschen blöd. Und ich meine, wo ist der Mehrwert für Leute, sich da irgendwie Resident Evil 2 nochmal anzuschauen? Wie gesagt, Final Fantasy 7 war cool, Doom Eternal cool für die Leute und Cyberpunk, wobei das auch begrenzt dann irgendwie ist. Also jeder kann da auch nicht rein.
Aber das wirkt ja so, als hätten sie nicht viel anderes gehabt.
Ja, wenn die da haben so nicht viel gehabt.
Resident Evil 2 stand noch.
Die haben sehr viel Indie noch gehabt, aber das sind auch alles Indie-Sachen gewesen, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Also auch, ich muss einfach generell sagen, das ist halt Gamescom in super klein. Und ab 18 halt, weshalb dann die Anstehzeiten auch recht kurz waren.
Was aber ja eigentlich schön ist, also das habe ich das auch letztes Jahr verstanden, das ist so eine kleinere Alternative, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, zu Gamescom gibt, aber jetzt wird's halt zu klein, also es wäre eher schön, dass bei der Größe belassen.
Ja, oder dass man sich ein bisschen steigert, also wenn man das von Jahr zu Jahr besser machen will, dann sollte man ja zumindest nicht kleiner werden, das ist eigentlich kein gutes Zeichen irgendwie. Ja. Und wie gesagt, sie hatten eben letztes Jahr den Vorteil, dass Sony und PlayStation da sehr viel reingebuttert haben und das supportet haben und mit sehr vielen Kram da war, die haben eben dieses Jahr gefehlt. Das Einzige, was sie dort eben gemacht haben, war dann Hideo Kojima am Sonntag zur Messe zu holen, der dann mit Fatih Akin, also Filmregisseur irgendwie von Goldener Handschuh zuletzt und so, dass der eben da mit ihm noch mal so ein Panel gemacht hat, moderiert von Johanna Klum. Das haben wir uns noch angeschaut, aber
das war auch das ist eines der schlechtesten Panels, die ich je gesehen habe, weil der Übersetzer von Kojima so leise war, dass wir ihn überhaupt nicht verstanden haben. Die anderen Leute haben wir auch kaum verstanden. Und dann haben wir kurz einen Livestream von der EGX reingeschaut, aber auch fast keine Sau. Es ist unglaublich. Dann hieß es, jeder bekommt ein Autogramm von Kojima. Kostenlos. Mhm. Also die mussten sogar hinschreiben, kostenlos ein Autogramm von Kojima. Ich dachte so, Alter, ihr habt 20 Euro jetzt schon für ein Tagesticket ausgegeben. Da kann man davon ausgehen, dass wenn Kojima da ist, dass er dann kostenlos Autogramme verteilt.
Was halt auch echt teuer für so eine kleine Messe ist.
Mega.
Ne?
Ey, und dann saß er da nur eine Stunde. Und ich glaube, da haben irgendwie nur 40% der Leute, die da schon seit 12 Uhr gesessen haben, das Panel war um 15 Uhr, haben wir, glaube ich, nur die Hälfte von den Autogrammen bekommen.
Ja, und dann darfst du vorher nicht ankündigen, dass alle irgendwie rankommen. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Und ich frage mich auch echt, weil du gerade den Preis angesprochen hast, ob 20 bis 30 Euro okay ist. Bei mir kommt es schon vor wie ein bisschen zu teuer, weil du hast nicht so viele Möglichkeiten. Du hast sehr schnell alles gesehen und du hast ja nicht mal wie auf der Mac die Möglichkeit, irgendwie große Influencer oder so zu treffen.
Die haben sie auch nicht geholt.
Weil die haben sich gar nicht erst blicken lassen da irgendwie oder die haben sie nicht rangekriegt, wie auch immer. Und da frage ich mich, ob das dann noch den Preis gerechtfertigt.
Ja, denke, ja, stimmt. Aber wie sollte man Cyberpunk auf Deutsch spielen?
Ich persönlich fand die Synchronisation nicht so pralle. Also es ist die Originalstimme oder die Stimme, die man halt von Keanu Reeves kennt. Mhm. Aber er hat die ganze Zeit, es wirkte halt so, als hätte er keinen richtigen Director gehabt, der dann sagt, okay, wie du es aussprechen sollst. Und da hieß es einfach so, ey, du musst die ganze Zeit aggressiv klingen. Und da klang Keanu Reeves dann ungefähr die ganze Zeit so, ey, Junge, beweg dich jetzt mal endlich, wir müssen los.
Ja, muss einfach nur cool klingen.
Ja, die ganze so, oh, yeah. Ey, hör auf ihn, lass ihn nicht verarschen und so. Ich dachte so, Alter, das ist nicht Keanu Reeves. Also, das ist die Stimme, aber nicht auf die Art, wie er sprechen sollte.
Es war drüber, wenn Keanu Reeves das so spricht, diesen Charakter, diesen Johnny Silverhand, dann wirkt das irgendwie natürlich. Mhm. Dann wirkt das halt cool, dann wirkt das teilweise auch lässig, je nachdem, wie die Szene ist. Aber dadurch, dass wir es jetzt schon mehrfach gehört haben, also Keanu selbst eben, war das echt enttäuschend. Also ich finde, alle anderen waren gut. Die
Spiele, die gut. Also, okay. Also dein Protagonist oder Protagonistin, wie, klingt sehr gut. Das haben die gute Sprecher rausgesucht. Aber bei Keanu ist ein bisschen over the top.
Und dadurch, dass der ja sehr präsent im Spiel sein wird, weil er ist ja eine KI, die in deinem Kopf stattfindet, also ein bisschen wie Cortana mehr oder weniger.
Ja, bekommt sich sogar doppelte Screentime.
Weil er Bock drauf hat,
weil er Bock gelesen drauf hat, genau.
Ja, und ich meine, dann könnte das schon hier und da stören auf der deutschen Version. Also ja, ich werde das dann definitiv auf Englisch spielen, wenn man jetzt keinen Bock hat, die ganze Zeit auf dem Weg, wie bei GTA, irgendwie deutsche Untertitel zu lesen, wenn man kein gutes Englisch versteht oder nicht gut Englisch versteht, dann kann man darauf zurückgreifen. Aber ansonsten finde ich, sollte man eher die Englische dann eben nutzen, damit man auch Keanu Reeves und Co. hören kann. Wer weiß, wer da noch so Gastauftritte haben wird. Ja. Aber haben wir zumindest auch mal auf Deutsch gesehen, war ganz schön. Und auch, wie sie es gemacht haben, also wie sie das präsentiert haben. Miles Tost, also der Level-Designer, ist, glaube ich, Chef-Level-Designer bei CD Projekt, der hat das Ganze geführt. Und der hat nicht nur das erklärt, was dort zu sehen ist, so wie es auf der Gamescom war. Da hat es nämlich ein anderer gespielt und Miles hat eben darüber erzählt. Mhm. Er hat halt gespielt und erklärt. Das muss so krass sein, weil wir kennen das natürlich, wenn wir Let's Plays machen. Aber er will das ja in der besten Art und Weise präsentieren, ne? Und musste dann so mega, war auch irgendwie total aufgeregt, weil
seine Eltern haben es zugeschaut. Das ist echt so ein Spiel, das du deinen Eltern zeigst.
Das war so sympathisch. Er hat es so gut gemacht und natürlich sind auch hier und da mit Döhler dann so ein paar Gags irgendwie schon fast geskriptet irgendwie, paar improvisiert, aber es war sehr, sehr sympathisch alles. Also ich fand diese Präsentation cool und auch wie viel Platz da war. Es war eine richtige Halle fast schon. Es war wie so ein großes Kino einfach. Das war schon sehr, sehr cool.
Und dort hätten sie das Panel mit Kojima machen sollen.
Ja.
Direkt im Anschluss,
dass noch Leute da sind. Das ist ja, denn direkt im Anschluss, also als Kojima kam, da lief ja fast gar kein Panel mehr. Ja. Da sind ja alle da zur Bühne gerannt, zu Kojima, die wollten alle ihn sehen und so. Und ich bin dann durch die Hallen gegangen, weil ich habe ihn sowieso nicht verstanden. Die Aufnahme war halt einfach mega schlecht und hab mir geguckt, wo die Stände sind, da war fast alles leer. Es gab ein Panel, das da noch parallel lief und bei Cyberpunk war halt einfach leer. Also die hätten einfach mal schnell alles zusammenräumen können und sagen, ey, Kojima kommt da jetzt hin.
Ja. Da wäre der Fokus eben auch auf Kojima gewesen. Genau. So was jetzt in der Halle, in der Eingangshalle, wo halt jeder labert und der Fokus überhaupt nicht auf das Gespräch irgendwie hin ist, sondern alle reden halt irgendwie miteinander. Dazu haben sie halt eben noch Hideo Kojima lauter gestellt als den Dolmetscher. Das heißt, man hat da auch nichts so richtig verfolgen können. Mhm. Und das war echt ein bisschen schwach. So, also, das hätte man besser lösen können.
Vertane Chance und ich hoffe, wenn jetzt die EGX nächstes Jahr dann nochmal stattfindet, dass die dann zumindest die Möglichkeit haben, dass man, oder dass es dort die Möglichkeit gibt, dass man die neuen Konsolen spielen kann, weil ansonsten würde ich sagen, ist die EGX mittlerweile irrelevant.
Ja, weil was ist dann das Argument, da halt hinzugehen?
Ja, es ist halt, ja.
Und vor allem, was ist da passiert? Sind denn irgendwie Sponsoren abgesprungen oder, also die Organisation wirkt ja so ein bisschen.
Wissen wir überhaupt nicht.
Nee, klar, also, aber die Frage stellt sich bei mir, bei sowas immer direkt irgendwie, warum hat es letztes Jahr noch funktioniert und darauf hätte man ja aufbauen können, wie kann man dann so,
quasi eigentlich. Und das Feedback war ja auch positiv. Ja. Überwiegend. Also ich habe ja mit einigen Leuten darüber gesprochen und meinten auch, ey, das ist eine gute Messe, so ein Geheimtipp. Und ich habe halt nichts draus gemacht, leider.
Ich habe die Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen größer wird, wenn Microsoft und Sony an Bord sind, um ihre neuen Konsolen halt da irgendwie zu zeigen. Mhm. Oder die neuen Spiele, die dann eben zum Launch irgendwie erhältlich sein werden. Das wäre halt eine große Chance für die EGX. Und ich hoffe mal, dass es auch so aufziehen. Weil sonst sehe ich da nicht mehr so viele Jahre in Berlin, was die EGX angeht. Weil an sich ist so die Idee toll. Und dass die Leute eben sich nicht so lange anstellen müssen wie bei der Gamescom, das ist schon irgendwie cool. Aber da müssen sie eben auch mehr zeigen. Wir zeigen mehr nach der Werbung, denn da haben wir noch mal ein paar Eindrücke zu Star Citizen. Ich bin schon ganz gespannt, weil wir und ich sind da ja ein bisschen kritisch. Mal gucken, was du dazu zu sagen hast.
Wir werden kritisch bleiben.
Wie viel tausend Euro hast du für dein Raumschiff ausgegeben?
Das erfahrt ihr nach der Werbung. Und weitere Spiele natürlich, die wir hier noch beschnacken. Also bleibt dran, bis gleich beim Game Talk. Nasty boy. Herzlich willkommen zurück beim Game Talk. Wir haben schon ein bisschen über die BlizzCon gesprochen, die am Wochenende stattfand, und auch über die EGX Berlin. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Titel, die wir gespielt haben. Und wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich mit Death Stranding? Warum reden die denn nicht über Death Stranding? Wir haben einen ausführlichen Review Talk, und zwar Gregor und Ilias haben den gemacht, haben da ausführlich gesprochen darüber, wie sie es fanden, für wen das Spiel eher ist, für wen es eher nicht was ist. Und das könnt ihr euch da anschauen. Das können wir gar nicht so toll abdecken, wie die das gemacht haben.
Genau. Und wenn ihr ein gutes Interview haben wollt, wo man alles gut hören kann, dann schaut euch das Interview von Sandro an. Der durfte ihn auch vor ein paar Wochen sehen. Der gierige Typ wollte ihn nochmal sehen, aber
es hat nicht geklappt.
Es hat nicht geklappt. Aber das Interview solltet ihr euch definitiv anschauen. Ist auch sehr, sehr gut.
Hättest du ihn doch auf Twitter schreiben können.
So, ja, ey, ganz im Ernst, sag doch, ey.
Koji, kommt nochmal vorbei.
Ja, aber da war ja so viel los, ey. Der war ja gar nicht irgendwie erreichbar da. Das war ja Ausnahmezustand. Der wird so zum Übermensch gemacht, wie die Leute ausgerastet sind. Das war einfach absurd.
Das ist auch ein bisschen übertrieben, ne? Haben wir nicht gesagt hier, er ist ja auch in einer spanischen Zeitschrift und wird als Steve Jobs der Videospielindustrie bezeichnet.
Und auf der Bühne wurde er bezeichnet als Stanley Kubrick, der Videospielindustrie.
Der hat ja mittlerweile jeden Titel.
Ja, wirklich. Und ich denke mir so, warum muss man denn überhaupt vergleichen? Er ist einfach der bekannteste Videospielentwickler, Punkt.
Aber wir überlegen jetzt mal gerade, welcher andere Spieleentwickler würde so auftreten und hat so einen Star, solche Starallüren?
Miyamoto?
Aber er feiert sich selbst nicht so. Er ist nicht die ganze Zeit so unterwegs.
Er ist nicht so präsent.
Er hat kein Social Media.
Video sagen?
Ich liebe das, was er macht. Aber trotzdem ist es halt so ein bisschen zu viel. Tubuku.
Ja, tatsächlich. Aber hey, ist okay. Ich meine, da haben mehr Leute Bock vielleicht auf Videospiele, wenn die auch mal außerhalb der Bubble präsent sind.
Vielleicht ist das der richtige Weg.
Eben, vielleicht ist das der richtige Weg. Ob Star Citizen der richtige Weg ist. Für PC-Gamer. Das wird Valentin uns erzählen. Und ich bin wirklich froh, dass du da bist und da mal ein bisschen was erzählen kannst.
Das ist auch so ein Star-Ensemble, ne? Da sind ja auch voll viele. Mark Hamill und so.
Ich wollte gerade sagen, genau, die haben sich auch ordentlich Leute da eingekauft für die Singleplayer-Kampagne Squadron 42. Mhm. Und wer auch von zumindest der Community die tausende Dollar für Schiffe ausgibt, sehr gefeiert wird, ist halt Chris Roberts, der damals was
wolltest du sagen? Valentin.
Genau.
Du bist so einer der Wale von denen. Also, wir haben so diese fünf Wale bei uns, die jedes Jahr mal 10.000 Euro reinbuttern, du bist einer davon.
Dafür habe ich leider überhaupt nicht das Geld. Und selbst dann wäre ich, glaube ich, kein Wal. Ich finde das Projekt super spannend und verfolge es wirklich seit Beginn. Mhm. Aber ja, diese Schiffspreise sind absurd teuer, aber ja auch nur für einige. Man kann sich halt ein Starterpaket schon seit 2-3 Jahren kaufen für so einen normalen Vollpreis. Also ich glaube, es war am Anfang mal 35 Euro, mittlerweile ist das bei 50 oder so, wo man halt die Auswahl zwischen zwei Schiffen hat. Und dann auf jeden Fall schon mal reinspielen kann in dieses persistente Universum. Und das funktioniert auch erstmal schon ganz gut. Das ist nämlich persistent.
Jetzt
aber
müssen wir erklären, was persistentes Universum
also das,
ist.
Also, dass es gleich bleibt. Also mal angenommen, du dein Schiff stürzt ab und liegt kaputt da irgendwie rum. Mhm. Dann bleibt das auch, eigentlich die Idee ist, bleibt es da kaputt rumliegen. Also, okay. Dass wenn die Welt sich verändert und du vorbeifliegst und denkst, ey, das war doch gestern noch nicht hier, dann sieht das auch jeder andere Spieler. Das ist zumindest die Grundidee. Daran geknüpft ist noch irgendwie ein krasses Wirtschaftssystem, was da auch nochmal mit reinspielt. Aber das ist alles noch nicht so weit, würde ich sagen. Die Persistenz, die es jetzt eigentlich schon gibt, geht aber auch nur von Patch zu Patch. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel, du kannst dir mittlerweile schon In-Game-Credits durch Missionen und sowas erspielen und dir die Schiffe, die es für tausende Dollar zu kaufen gibt, aber auch In-Game erspielen. Mhm. Blöd ist nur, dass du dann ewig grindest und dann kommt der neue Patch und dann war's das und du bist wieder bei null.
Es ist nicht derbe frustrierend. Warum haben die denn trotzdem noch so viele Spiele? Erklär mir diese Faszination.
Ist eine Early Access. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ist ja noch in der Entwicklungsphase.
Wie lange schon, ey? Das ist halt natürlich irgendwie ein bisschen... Aber man kann es halt kritisch sehen, dass Squadron 42 schon längst draußen sein sollte, also der Story-Modus, und das immer noch nicht draußen ist und dass da Leute halt unzählige tausende Euros für Raumschiffe und so ausgeben. Aber nochmal zurück zu deinem Punkt kurz, dieses persistente Gelöt.
Ja.
Heißt es, ich kann auch Orte zumüllen mit kaputten Sachen und die bleiben dafür immer liegen?
Also das ist zumindest die Grundidee.
Über Death Stranding mit den ganzen Leitern.
Ja, exakt.
Ich konnte es jetzt selber noch nicht gut testen, weil wenn ich ein Schiff irgendwie auf einem Planeten zerstört habe und dann, wenn du dir das Schiff halt wiederholst, du kannst es claimen, dafür gibst du entweder Dollar aus, also Ingame-Währung, also kein echtes Geld, oder wartest eine gewisse Zeit, dann ist es wieder an so einer Station verfügbar und dann war es bei mir auch immer despawned. Mhm. Aber allerdings hat es auch einmal geklappt, da habe ich ein Schiff geparkt, wurde dann also an so einer Station, war dann auf der Station unterwegs, wurde erschossen, bin dann wieder zu der Station geflogen und mein Schiff war dann nach wie vor geparkt. Also es funktioniert so teils, teils. Ich habe ja eben gesagt, ich habe mir nie was gekauft, aber man kann halt so, die machen ungefähr, ja, bei jedem Patch, der wirklich wieder viel verändert und so gibt's so ein Free-Flight-Weekend meistens, nur jetzt war es eine ganze Woche von irgendwie letzten Montag bis heute. Mhm. Und da schaue ich eigentlich jedes Mal, wenn das am Start ist, schaue ich da rein, um halt zu gucken, was hat sich getan. Mhm. Und ich habe sehr viel gelesen über die neue Alpha 3.7. Ey, das ist jetzt alles viel performanter und super stable und so. Ich glaube, Star Citizen ist mir vorher noch nie so häufig abgestürzt und ich hatte noch nie so viele Probleme. Aber das möchte ich nicht unbedingt nur auf das Spiel schieben, weil ich habe aktuell bei mir zu Hause das Problem, sehr kein gutes Internet zu haben. Nicht, ich meine nicht Geschwindigkeit, sondern es ist einfach nicht so stabil, weil WLAN durch drei Wände mit irgendwie Stahl und was auch immer dazwischen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weil sobald die haben eh einen beeindruckenden Netcode und sobald da, glaube ich, einmal was abbricht, haben die noch keine Lösung, es gibt ja oft so eine Zeit, die du dann halt, die auch okay ist, wo nichts übertragen wird, so keine Ahnung, 20 Sekunden und dann wird wieder abgedatet. Ich glaube, da ist wirklich so ein, zwei Sekunden keine Connection gehabt, da bist du raus. Mhm. Und deswegen hatte ich eigentlich eine sehr uncoole Erfahrung, weil ich wollte, es gibt ja mittlerweile so einen Coruscant-mäßigen Stadtplaneten, der wirklich beeindruckend ist. Da war ich auch schon mal in der Vergangenheit, wollte da unbedingt wieder hin, weil es krass aussieht. Ich wollte mir das alles nochmal schön von oben angucken und durch die Stadt fliegen. Der ist aber sehr weit weg von da, wo man startet. Und zwar gibt's so einem...
Das kann Fast Travel.
Doch, und zwar, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, und zwar heißt es in dem Spiel Quantum Travel, also ist so eine Art Lichtgeschwindigkeit, wobei nicht in der Geschwindigkeit, ich glaube, es sollen 20% von Lichtgeschwindigkeit sein oder so. Und die haben jetzt aber, ich habe ja auch länger nicht mehr reingeschaut, die haben jetzt die Geschwindigkeit vom Quantum Travel auf verschiedene Schiffe aufgeteilt. Also das heißt, ein kleiner Jäger ist wesentlich langsamer im Quantum Travel als jetzt ein großes Multicrew-Schiff.
Okay.
Was finde ich auch in diesem Ganzen, sie wollen sich ja realistisch positionieren, das macht auch in dem Kontext auf jeden Fall Sinn. Aber so habe ich halt mit meinem kleinen Starterjäger in dieser Free-Flight-Woche hast du halt so irgendwie 4, 5 billigere Schiffe zur Auswahl, die du testen kannst. Und ich habe halt irgendwie über eine Viertelstunde musste ich dahin fliegen, wo halt einfach nichts passiert. Also du kannst zwar, was ich auch technisch sehr beeindruckend finde, du kannst halt aussteigen und in deinem Schiff rumlaufen und so. Und was technisch daran vor allem beeindruckend ist, ist, dass das ist kein Fake, das ist keine instanzierte Raumschiffeinheit, sondern das Raumschiff bewegt sich wirklich in dieser Geschwindigkeit durch den Weltraum. Also wenn jetzt jemand mir im Weg steht mit seinem Raumschiff, dann würden wir zusammen schellen.
Ach, und das berechnen sie alles mit, dass während du in der Reise bist, dass du dann...
Das ist heftig.
Das ist halt heftig, genau. Und auch die Spieler, die sich dann halt im Raumschiff während dieser Geschwindigkeit bewegen, bewegen sich dann auch in dieser Geschwindigkeit.
Okay.
Und das ist eben kein Fake, was auf technischer Ebene so noch nie da gewesen ist, was auch so ein bisschen erklärt, wenn man den Anspruch hat, dann braucht man halt Jahrzehnte, um das irgendwie mal umzusetzen.
Ja.
Aber es ist schon, finde ich, sehr nah da dran an dieser ursprünglichen Vision. Aber jetzt können wir natürlich auch darüber reden, weil es ja immer der Vorwurf, was macht man denn nun in Star Citizen?
Naja, nee, ich glaube, also das ist mir eigentlich klar, sondern ich finde halt...
Dann sag du es mir.
Kritisch. Naja, du handelst halt, guck mal, da sind ja viele Sachen drin, die du zum Beispiel in No Man's Sky auch machst. So, du entdeckst halt Planeten, du entdeckst halt neue Sachen. Ich weiß nicht, wie das mit den Quests aussieht, da kannst du ja gleich was zu sagen, aber dieses ganze Handeln und so, das ist ja so wie die alten Chris Roberts-Spiele. So ein bisschen der Gedanke, nur weiter und noch realistischer in einer schönen Optik. Mhm. Ich find's halt eher kritisch, dass das halt so lange in Early Access ist und sie trotzdem so viel Kohle verlangen für geile Raumschiffe und diesen ganzen Kram. Ich sehe natürlich den Punkt. Ich sehe natürlich den,
nicht.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, ich habe keine Erfahrung mit Star Citizen gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du eben nicht irgendwie dir geilen Scheiß nochmal dazu kaufst, dass dann irgendwann stagniert, oder? Dass du dann selbst nicht weiterkommst oder nicht neue Sachen, geile Sachen entdecken kannst.
Ja, du brauchst halt jetzt ultra lang, um sozusagen auf das Level zu kommen, eben wegen des Grinds. Und noch kann man auf jeden Fall diesen Pay-to-Win-Vorwurf machen, weil du kannst ja halt für ein paar Tausend das alles irgendwie abkürzen. Aber von Anfang an war angekündigt, das kann ich jetzt natürlich genauso wenig wissen, ob sie sich dran halten oder nicht, dass beim wirklichen Full-Release, also wenn es mal die Alpha-Phase verlässt, es diese Kaufoption nicht mehr geben wird, weil sich das Spiel dann eben durch Spielekäufe weiterfinanzieren soll. Und sie haben aber ja eh gesagt, dass sie das eigentlich nie... hier im Hintergrund sieht man gerade übrigens, was recht beeindruckend ist, weil jedes Raumschiff hat, der ist gerade in ein sich drehendes Raumschiff aus der Schwerelosigkeit reingeflogen und es wurde erkannt, wo der Boden ist, wo die Schwerkraft in diesem Raumschiff ist.
Es hat seine eigene Masse auch noch, die dann wahrscheinlich mitberechnet wird und so.
Genau, ja, das ist jetzt übrigens ein Video kürzlich von Digital Foundry, die ja immer so Technik-Analysen von Spielen machen. Das kann ich auch nur empfehlen, weil das sehr gut zeigt, was da eigentlich so lange dauert, warum das so beeindruckend auf technischer Basis ist.
Vor allem, ja, wie krass diese Engine sein muss, die dafür gebaut wird.
Diese Engine ist, genau.
Das ist komplett absurd.
Oder auch, hast du viel? Auch hier, normalerweise lösen Spiele okay. das, wenn es eine Third-Person und eine First-Person gibt, ist die Animation aber zwei verschiedene sind. Und das, was hier die Leute von außen sehen, das siehst du auch exakt in der First-Person. Das kann ich auch nicht genau beeindrucken, warum das technisch so unglaublich schwierig ist, aber in der Regel lösen das Spiele halt einfach anders. Und Chris Roberts möchte halt das volle Programm. Der möchte alles so krass, wie es geht. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das einfach so ewig dauert.
Das ist ein bisschen wie Elon Musk mit seinem SpaceX. Kündigt auch Sachen an für ein bestimmtes Datum und natürlich wird es verschoben. Ich bin halt kein Fan davon. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwas verschoben wurde in Star Citizen.
Lauf reinschauen.
Ich finde, er sollte dann halt einfach nicht versprechen, dass es zu dem und dem Zeitpunkt rauskommt, sondern sagen, ja, es kommt, wenn es fertig ist. So wie es anfangs Cyberpunk gemacht hat.
Genau, stimmt, das wollte ich nicht genauso. Das ist jetzt, when it's done.
Ja, so ein bisschen, genau. Er hat auch, also die haben sich so aber vor einem Jahr korrigiert.
Wie oft es Ankündigungen gab, die dann nicht eingehalten wurden und so.
Also man muss es ja trennen. Star Citizen ist ja dieses persistente Universum, und also dieses MMO, und Squadron 42 ist ja ein Singleplayer-Spiel, was eigentlich einen klaren Release haben soll, der halt wirklich zigmal verschoben wurde. Aber bei Star Citizen haben sie jetzt gesagt, eigentlich das Spiel wird nicht fertig. Also es soll nicht diesen einen Release geben. Es soll vielleicht den Release geben, wo man sagen kann, ey, das ist jetzt relativ bugfrei für alle spielbar, aber das soll sich auch da dann nach wie vor immer weiterentwickeln, weil jetzt ist langsam die Basis für, also mit diesem riesigen Universum ist die Basis für ein MMO gelegt und da kann man jetzt halt über Jahrzehnte theoretisch Content reinballern. So, das ist zumindest deren Plan.
Ich finde es krass utopisch. Also es ist ein geiles Vorhaben irgendwie. Und im Endeffekt muss es jeder für sich wissen. Ob er bereit ist, da halt so, dann nochmal Geld reinzubuttern. Wenn du so viele Stunden damit verbringst, dann ist es vielleicht auch gerecht.
Aber du das musst es halt ja jeder auch nicht. Du musst es ja auch nicht. Du kannst ja auch mit dem mal an den Free Flight Weekends reinschauen. Du kannst mal dir so ein Starter-Paket holen, wenn du es cool fandst beim Free Flight. Und dann halt für 30, 40 Euro kannst du schon die ganze Zeit zocken. Und was aber ganz cool ist, die haben eigentlich eine recht gute Roadmap, die man jetzt hier sieht, die sie, also du kannst ja mal auf so einen Punkt klicken, wie zum Beispiel
gehen wir auf Characters.
Characters. Was machen sie denn? Was ist denn da bei der Alpha 3.7, die halt jetzt die aktuelle ist? Was ist da passiert? Steht dann auch Status Released. Da steht dann so ein paar Infos, das kann man, glaube ich, auch nochmal sich dazu durchlesen, was sie da genau gemacht haben. Und du kannst halt auch sehen, was in Planung ist und wie viel Prozent das abgeschlossen ist. Und
wie viel schon gemacht wurde.
Und wie viel auch schon gemacht wurde. Und wenn man das eben einige Zeit verfolgt, dann finde ich, ist auch, merkt man auch, dass dieser Vorwurf, da passiert ja gar nichts und so nicht so gerechtfertigt ist, weil da halt wirklich eine Menge passiert und wir kamen ja auch eben nicht drauf klar, dass man in den Lauf schauen kann und die Kugel da schon drin liegen sieht und das ist dann auch exakt die Kugel, die verschossen wird und das sind halt so schwachsinnige Details, wo man natürlich sagen kann, ey, das faken Spiele so gut, dass es dir gar nicht auffällt, dass es nicht wirklich live berechnet wird, aber die wollen es halt live berechnet und es gibt halt sau viele Leute, die es irgendwie cool finden und die so invested sind, dass sie es auch haben wollen. Und für die ist das halt was. Ich würde gar nicht sagen, dass das was für den Massenmarkt ist. Also ich muss selber noch rausfinden, ob ich Bock habe. Also wie gesagt, als ich da zu diesem Planeten fliegen wollte die ganze Zeit und das jedes Mal kurz bevor ich angekommen bin, abgestürzt ist, war ich auch irgendwann frustriert und dachte, boah, jetzt noch eine Viertelstunde. Okay, was gucke ich denn während des Flugs, Second Screen-mäßiges so? Also du musst da schon Bock haben, auch auf diesen realistischen Anspruch und die Wartezeit.
Aber du machst nichts in der Zwischenzeit, während du 15 Minuten lang zu diesem Planeten fliegst, oder wie?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wenn du alleine fliegst, wüsste ich jetzt persönlich nicht viel, was du machen kannst. Du kannst natürlich mit anderen Spielern chatten, du kannst irgendwie deine Missionen sortieren, gucken, was mache ich jetzt nächstes. Du
kannst Podcasts hören.
Aber Podcasts hören habe ich zum Beispiel gemacht.
Ja, aber jetzt in-game.
In-game, also das Spiel will ja auch so Enterprise-mäßige Riesenschiffsgiganten an Start bringen und dafür gibt's auch schon ein paar, die du wirklich nur als Multicrew fliegen kannst. Also die kannst du dann nicht alleine fliegen, da brauchst du mindestens 5 Mann oder krasse, wahrscheinlich sogar 10 bis 15. Und dann hast du auch zumindest ist so der Plan, ordentlich auf dem Schiff zu tun. Da musst du halt mal Scotty irgendwie anrufen und ihm sagen so, ey, wir können nicht mehr lange im Quantum Travel bleiben, wenn du nicht mal hier den Strom von irgendwie der Entertainment Area runterregelst. Keine Ahnung, wie das genau laufen klar, wird, aber das ist so die Idee.
Ey, das macht natürlich alles interessanter. Und ich finde es natürlich auch schön, dass sie sehr transparent sind, mit ihrer Entwicklung und sagen, hey, das hier planen wir, das wollen wir bis dahin schaffen und das haben wir bisher geschafft. Also da können sich viele Entwickler von der Scheibe abschneiden, finde ich.
Vielleicht kannst du das ja zukünftig auf dem Sender auch ein bisschen mehr zeigen, weil ich,
das habe ich auf jeden Fall
vorhin nämlich auch sagen, es ist schön, dass du jetzt mal das jetzt mitgebracht hast, weil wir uns alle nicht so damit beschäftigen und er
Micha Reinke immer ist der größte Fan. Genau.
Und er immer abgefuckt sind von den Nachrichten, wie viel Kohle da Leute teilweise ausgeben, obwohl das halt immer noch halt in Entwicklung ist und so weiter und so fort. Aber schön auch mal so einen anderen Standpunkt dazu zu hören.
Ja.
So, deswegen kannst du ja vielleicht zukünftig auch mal mehr dazu machen.
Ja, ey, habe ich total Bock. Habe ich auch schon mal mit Dennis drüber gequatscht, dass man da vielleicht mal was macht und so. Und was ich halt besonders spannend fände, das wäre natürlich vor allem, bietet sich dann an, im nächsten Free Flight mit der Community mal versuchen, zusammen so ein Multicrew-Schiff zu bemannen und zu gucken, wie ist denn das dann? Weil die Erfahrung habe ich bisher auch nicht gemacht. Ich wurde immer nur mitgenommen.
Okay. Aber musst du das denn kaufen? Oder wie ist das?
Weil also du müsstest es kaufen, wenn du es immer spielen willst, aber eben diese Free Flights, da musst du einen Account machen und dann kannst du den kleinen runterladen. Gut.
Ich dachte schon, du müsstest, okay, wir machen jetzt einen Free Flight, jeder macht einen Account, aber einer von uns muss jetzt das 10.000-Euro-Schiff kaufen.
Nee, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht.
Ja. Okay, dann ist ja alles in Ordnung.
Freunde, die Stunde ist jetzt schon vergangen, tatsächlich. Aber das Geile ist, jetzt kommt das Nerdquiz, und zwar das große Finale vom Nerdquiz, also bleibt auf jeden Fall dran, zieht euch das rein. Das war's vom Game Talk mit der BlizzCon, mit der EGX, mit den deutschen Eindrücken zu Cyberpunk 2077. Deutschen Eindrücke, also mit den Eindrücken zu Cyberpunk 2077 auf Deutsch, so rum. Und zu Star Citizen. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt kommt das große Finale von Nerdquiz. Geil. Ciao.